Fritz. Podcast.
Theresa Sickert. Trackback.
Die Show mit Internet und so, die hört ihr hier gerade auf Fritz. Und heute geht es unter anderem um die Mädels von den Crowdspondents. Das sind zwei Mädels, die im Auftrag ihrer Leser durch ganz Deutschland gerade im Moment fahren und genau das recherchieren, nur worauf ihr Bock habt. Das wollen wir uns noch ein bisschen genauer anschauen. Außerdem geht es um Cybermobbing. Da gibt es gerade eine YouTube-Aktion mit auch vielen bekannten YouTubern dabei, die sich eben gegen Cybermobbing einsetzen. Außerdem schauen wir uns den Kultur-Hackathon Coding Da Vinci an und dann werden wir noch einen Blick gemeinsam auf die Aaron Swartz-Doku werfen. Aaron Swartz ist ein Hacker und hat sich aber, weil es da so die ein oder andere Komplikation in seinem Leben gab, dann leider im letzten Jahr das Leben genommen. Und diese ganze Geschichte von ihm, die wurde verfilmt. Was genau da alles dahinter steckt und ob ihr euch diesen Film unbedingt anschauen müsst, das hört ihr hier. Bei Trackback hört ihr aber auch jede Woche Netzmusik, also solche Musik, die ihr unter freien Lizenzen bzw. der Creative Commons Lizenz oder kurz CC-Lizenz euch aus dem Netz ziehen könnt. Und da gibt es wunderbare Netlabels, die genau solche Musik vertreiben. Eins davon ist Bad Panda Records. Jeden Montag gibt es bei denen neue Musik zu entdecken. Ist vor allen Dingen, wenn man so auf basslastige Musik steht, eine absolute Top-Adresse. Und davon könnt ihr euch genau jetzt überzeugen. Und zwar mit Tramoto und dem Song Mach Veo. irre schöne Netzmusik von Tramonto. Heißt, ihr könnt euch diese Musik auch aus dem Internet runterladen. Und wo, das findet ihr in unserem Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Bringen wir euch ja jede Woche ein paar Links, von denen wir glauben, die wären auch für euch total spannend. Und jetzt gibt es erst einmal volle Breitseite Liebesthemen von meinem Lieblingsamor Wayne Schlegel.
Kaum etwas tut so weh wie Liebeskummer. Am meisten hilft es dann, sich hemmungslos bei Freunden auszuheulen. Aber was ist, wenn die Freunde gerade tausende von Kilometern entfernt sind, weil ihr gerade im Auslandssemester seid, auf einer Reise oder in einem fremden Land, wo ihr der Liebe wegen hingezogen seid? Da bleibt nichts anderes, als mit den lieben Freunden zu skypen. Immer und immer wieder. Und das ist das Problem. Theresa Fries schreibt, dass das mit dem Trösten über die Ferne einfach nicht klappen kann. Woran das liegt, erfahrt ihr in ihrem Artikel auf jetzt.de. Vom gebrochenen Herz zur Romantik. Auf der Kitschliste ganz oben stehen Duftkerzen, Sonnenuntergänge und Sterne gucken. Zugegebenermaßen finden die meisten von euch mindestens eins davon trotzdem ziemlich gut. Wenn nicht, dann spätestens jetzt. Denn Heise Foto präsentiert euch gerade ein paar Perlen aus dem Wettbewerb der Astrofotografen. Sternennebel, Sonneneruptionen, Nordlichter und Meteoriten. Das alles gibt es in einer wunderschönen Fotogalerie zu sehen, die euch alleine oder zu zweit dahinschmelzen lässt. Alles andere als dahinschmelzen lässt euch das Twitter-Verhalten eures Partners. Das will eine amerikanische Studie, die in einem Fachmagazin für Cyberpsychologie erschienen ist, herausgefunden haben. Demnach kann häufiges Twittern eure Beziehung gefährden, weil das, was ihr ins Netz zwitschert, auch zu Konflikten führen kann. Die Forscher geben an, dass häufiges Posten bei Facebook ähnliche Effekte hat und gehen sogar so weit, soziale Netzwerke als Beziehungsgift zu bezeichnen, berichtet das IT-Board Gulli. Positive Effekte von sozialen Netzwerken wurden allerdings nicht untersucht. Alle haben Angst vor Google. Klar dominiert Google nicht nur im Bereich der Suchmaschinen den deutschen Markt. Android ist das führende mobile Betriebssystem. Viele Google-Services wie YouTube, Mail oder Maps sind beliebt. Doch auch wenn Google den Anschein erweckt, alles zu können und jeden Konkurrenten platt zu machen, so einfach ist das nicht. So schreibt es zumindest Tech-Blogger Marcel Weiß. Warum wir weniger Angst vor Google haben sollten und was das für das Internet der nächsten Jahre bedeutet, könnt ihr auf neunetz.com nachlesen. Spielfiguren, Werkzeug, ja ganze Häuser lassen sich mittlerweile mit dem 3D-Drucker herstellen. Also ganz unterschiedliche Dinge aus ganz unterschiedlichen Materialien. Da drängt sich schon mal die Frage auf, wie geht das überhaupt? Eine kleine Einführung in die Techniken des 3D-Druckens bekommt ihr gerade von Peter König auf Spiegel Online. Dort erklärt er euch, welche Drucker es gibt und wie sie arbeiten. Danach könnt ihr locker beantworten, was so kryptische Begriffe wie Fused Deposition Modeling oder Selective Laser Sintering bedeuten. Wie geht es eigentlich mit Edward Snowden weiter? Noch ist nicht klar, wo der Whistleblower nach Ende seines Asyls in Russland unterkommen wird. Dafür, dass Snowden in Deutschland Asyl findet, wurden bereits mehrere Petitionen gestartet. Erfolglos. Auch ein Jahr nach den Enthüllungen lehnt der Petitionsausschuss des Bundestags erneut eine Petition zu diesem Thema ab, schreibt der Netzweltjournalist Ole Reismann. Warum sich der Petitionsausschuss nicht mit Snowden beschäftigen will, könnt ihr in seinem Artikel auf Spiegel Online nachlesen.
Nachlesen, klicken, schlauer werden, das alles geht mit den Linktipps von uns und die findet ihr in unserem Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Nur 26 Jahre ist er alt geworden, Aaron Swartz. Er galt als Wunderkind, arbeitete schon im Jugendalter an großen Internetprojekten und hat sich Zeit seines kurzen Lebens für Open Data und insbesondere offenes Wissen eingesetzt. Das wurde ihm leider auch zum Verhängnis. Swartz wurde angeklagt, weil er bei einem Hack tausende von wissenschaftlichen Dokumenten heruntergeladen und dann auch veröffentlicht hatte. Ihm drohten dann einige Jahrzehnte Knast. Aaron Swartz nahm sich vorher das Leben. Jetzt ist The Internet's Own Boy, The Story Story of Aaron Swartz rausgekommen. Eine Dokumentation über den Hacker und eben diesen Fall. In Blogs und Online-Medien wird der Film gerade richtig gehypt. Für Trackback hat sich Markus Richter den Film angeschaut. Markus, wieso war jetzt genau dieser Aaron Swartz so super wichtig?
Naja, man könnte sagen, der war so eine Art Kurt Cobain der Netz- und Hacker-Szene. Einerseits so ein überintelligentes Wunderkind, sehr früh, sehr erfolgreich, aber letztlich dann doch irgendwie an der Gesellschaft gescheitert, in der er lebt. Er kann mit 3 lesen, baut mit 14 schon krassen Programmierkram, der weltweit benutzt wird, ist Teil einer wichtigen Firma, aber hat dann doch irgendwie keinen Bock auf Business.
Once I realized that there were real serious problems, fundamental problems, that I could do something to address, I didn't see a way to forget that, I didn't see a way not to.
Wann immer er ein ernsthaftes Problem gesehen hat, musste er einfach dran arbeiten, sagt er hier. Aaron Swartz, so zeigt ihn der Film zumindest, war ein echter Weltverbesserer.
Angeklagt wurde er, weil er an einer Uni versucht hat, alles aus einer Online-Datenbank mit wissenschaftlichen Artikeln herunterzuladen. Was genau ist da jetzt passiert?
Ja, er ist schon ein bisschen lang, aber er ist doch gut erzählt. Es kommen viele Kollegen und Freunde zu Wort, man lernt Aaron kennen. Das ist doch sehr berührend, als es um seinen Tod geht, aber ohne kitschig zu sein. Und außerdem lernt ihr sehr viel über die USA. Im Film sieht das aus wie ein Land, in dem alte Menschen mit alten Ansichten und viel Geld versuchen, mit aller Macht demokratischen Fortschritt zu verhindern und dafür anscheinend auch über Leichen gehen. So zeigt es zumindest der Film.
They wanted to use this case as a case of for deterrence. They told us that.
They told you that?
Yes.
This was going to be an example.
Steve Hyman said that.
Er war der Meinung, solche Artikel sollten kostenlos öffentlich verfügbar sein und das war die Datenbank eines Bezahldienstes. Er ist deswegen angeklagt worden. 35 Jahre Haft, 1 Million $ Strafe waren angedroht, aber nicht, weil der Hack ein so schweres Verbrechen war, sagt sein Vater.
Das hört sich nach einer ziemlich spannenden Geschichte an. Der Film dauert fast 2 Stunden. Hacken und Netzaktivismus sind da die Hauptthemen. Wie gut guckt sich sowas an?
Aarons Vater erzählt hier, dass ein Exempel statuiert werden sollte und das sagen auch andere Leute in dem Film. Das heißt, die ganzen Hacker und Online-Aktivisten sollten einfach eingeschüchtert werden.
The Internet's Own Boy heißt die Dokumentation über den Hacktivisten Aaron Swartz. Gibt's leider nur auf Englisch, aber dafür kostenlos im Netz und verlinkt auf trackback.fritz.de.
Said the Lord could save me, see my share of gloomy skies. Why you think the pages slay me? Walk through life so hazy. Never mind, it's all they pay me. Why you think I'm crazy, baby? That's the way the hate it made me. Had to rise above the rest to prove that I was qualified. Rhymes ain't filled with homicides, so forced to shine in every line. I gotta speak what's on my mind. No undertones or underlines. I'ma be the same way until they place me under lime. Dead poets forever shine. Fuck you and your never minds. This ain't an album, it's a movement. That means it will never die. They scared we got backpackers swinging from the rafters. Mama and daddy was both there, but they call me bastard. The voodoo child with the world in his palm. Can you weather the storm or will you just follow the norm? Getting money ain't the mission or the motive and goal. Hip hop has still got soul and I'm letting the world know. World, the twilight zone, time traveling in stereo as I write poems and light bones like a skinny fella, acapella boxer fella. Better keep the cellar door locked, I'm about to tell her. Low budget love affair, money's what I need. Put your loving on debit, give me credit for you leave. So ladies and figurines and people in vintage jeans, I'm having a vivid dream and hitting a different scene. Sitting waiting wishing, this is not your jurisdiction. Get caught up in the system, looking back I should have listened. He get the vision when the funds are insufficient. He just love to pay the check and dip with mediocre desperate. If I said it, then I mean it. This is hardly entertainment. The love is tainted. It changes from defendant to the plaintiff. It's seen if I complain to be the main attraction rapping. So happens I've been late and that's the fashion and it passes.
Das klingt schon nach richtig ausgewachsenem Hip-Hop, was hier Tab abliefert, ist aber tatsächlich Netzmusik. Ich würde mal vermuten, bald klaut ihn ein richtig großes, dickes, fettes Label einfach mal weg vom freien Lizenzenmarkt. Denn Mendo gibt ihm auch auf jeden Fall schon mal richtig viel groß Recht, denn auf dem Downloadportal hat seine aktuelle Platte satte 30.000 Klicks. Das ist echt richtig, richtig ordentlich.
Fritz Trackpick.
Eben habt ihr das noch gehört, der amerikanische Hacktivist Aaron Swartz hat sich für den freien Zugang zu Wissen im Netz eingesetzt. Den Kampf für offenes Wissen hat ihm am Ende den Selbstmord getrieben. Damit hat Swartz einiges gemeinsam mit der Open Knowledge Foundation. Nicht etwa das tragische Ende, aber zumindest den Einsatz für Open Knowledge, also eben offenes Wissen. In den vergangenen Wochen hatte die Open Knowledge Foundation Hacker, Kultureinrichtungen und Museen dazu aufgerufen, gemeinsam aus frei verfügbaren Kulturdaten neue Ideen entstehen zu lassen. Dabei hat sich dann gezeigt, dass Museumsdaten gar nicht immer so langweilig sein müssen, wie sie vielleicht manchmal daherkommen. Letztes Wochenende ist das Projekt Coding Da Vinci zu Ende gegangen und was dabei rumgekommen ist, darüber habe ich mit Helene Hahn gesprochen, die das Projekt betreut. Von ihr wollte ich wissen, was war für dich das spannendste Ergebnis aus den Hacks der letzten Wochen?
Wow, das ist eine super schwierige Frage. Es gab bei Coding Da Vinci 17 Projekte, die sich vorgestellt haben. Unter diesen 17 Projekten waren super viele dabei, eigentlich alle, die unsere Erwartungen bei weitem übertroffen haben. Und deswegen ist es total schwer zu sagen, was sozusagen mein Lieblingsprojekt ist. Ich finde mehrere Projekte total toll. Ein Gewinnerprojekt ist ja der Cyber Beetle. Das ist ein Käfer, der mittels einem Arduino, also einer kleinen Hardware-Platte, die auf Daten läuft und programmiert wird, gesteuert wird und auf seine Umgebung reagieren kann.
Und der sieht ja tatsächlich auch aus wie so ein richtiger Käfer, ne?
Der sieht tatsächlich auch aus wie ein richtiger Käfer und basiert auf den Natur... Also, und dieser Käfer basiert auf den Scans des Naturkundemuseums von Käfern. Und genau, und diese Idee, diese Scans wurden aufgegriffen von der Teilnehmerin und umgewandelt in dieses Kunst-Tech-Projekt, wenn man so will.
Wie schwer war es dann überhaupt, an die ganzen Daten zu kommen? Heißt, hatten die ganzen Museen und Institutionen und weiß ich nicht was, ihre Daten eh schon offen? Oder seid ihr auf die Leute zugegangen und habt gesagt, macht doch mal eure Daten offen, wir wollen da gerne was draus machen?
Diese Daten lagen nicht offen vor. Es ist immer ein Unterschied. Es gab natürlich auch schon Daten, die zugänglich waren. Zugänglich heißt ja letztendlich nur, dass sie in irgendeiner Form, dass ein Bild auf einer Webseite auftaucht. Was wir machen wollen, was das Ziel ist von Coding Da Vinci, ist, diese Daten nicht nur komplett sozusagen rauszugeben aus diesen Institutionen, Wänden rauszunehmen, sondern diese auch nutzbar zu machen für jede Person. Und dazu haben wir uns mehrmals mit den Kulturinstitutionen getroffen und haben gemeinsam sozusagen überlegt, welche Daten sind geeignet, welche Daten können die Institutionen problemlos, was bedeutet rechtlich problemlos, auch zur Verfügung stellen und nutzbar machen. Und in diesem Dialog haben sich dann die Ergebnisse entwickelt und dann kam halt die ein oder andere Institution dann im Laufe der Planung dazu und die haben wir auch aktiv angesprochen und haben gesagt, ihr habt doch die und die tolle Daten, wollt ihr nicht denn bei Coding Da Vinci mitmachen? Wir wussten natürlich schon vorher, also dadurch, dass wir als Open Knowledge Foundation Deutschland vorher schon Hackathons gemacht haben im Bereich Energie und Jugendbildung und Verkehr, wussten wir schon, dass die Ergebnisse toll sein werden, aber dass sie dann letztendlich so toll geworden sind, das hat einfach wirklich alles übertroffen, was bislang unsere Erfahrung war. Einfach auch dadurch, dass der Hackathon länger ging als 24 Stunden oder 48 Stunden, wie es sonst der Fall ist, sondern die Teilnehmer wirklich 10 Wochen Zeit hatten.
War das dann auch so die Hoffnung, dass da eben so tolle Projekte entstehen, deswegen also auch dieser lange Zeitraum, dass man dann bessere Argumente hat, um zu sagen, liebe Museen, legt bitte alle eure Daten offen?
Also es ist ja wirklich so, dass den Hackathon in der Form mit so vielen Kulturinstitutionen, mit so vielen Teilnehmern über so einen langen Zeitraum noch nicht gab. Und wir wollten das auf jeden Fall. Wir wollten etwas Nachhaltiges machen. Wir wollten schauen, was passiert, wenn die Leute länger Zeit haben. Wie gesagt, also wir haben ja schon öfters Hackathons gemacht. Und da haben wir immer die Erfahrung gemacht, dass die Teilnehmer zu uns gekommen sind und gesagt haben, Mensch, super Hackathon, aber hätten wir mehr Zeit, dann könnten wir noch viel, viel tollere Sachen machen. Und das haben wir jetzt aufgegriffen, haben gesagt, okay, wir machen die Probe auf Exempel und probieren das Ganze mal aus.
Das heißt aber auch, dass während dieser 10 Wochen alle Leute, die an diesem Hackathon teilgenommen haben, das freiwillig gemacht haben. Jetzt aber, wenn es unter Umständen weitergeht in den Projekten, dass tatsächlich Projekte sind, die also auch, wo auch Geld hintersteckt für die Leute, die daran arbeiten?
Ja, also zum einen Teil, ja, die Teilnehmer, die sind alle freiwillig gekommen. Es wurde niemand bezahlt, also sowohl die Teilnehmer selber, also die Entwickler und Designer wurden nicht bezahlt, aber auch die Kulturinstitutionen wurden nicht bezahlt. Das passierte alles auf freiwilliger Basis, auf Engagement von Seiten der Privatpersonen und der Institutionen. Wir wollen, also Open Data hat ja auch ein wirtschaftliches Potenzial und umso besser und schöner wäre das natürlich, wenn auch im Bereich der Kunst und Kultur etwas wirtschaftlichen Mehrwert für die Teams sozusagen zurückgewonnen wird.
Auch in den nächsten Wochen, werden aus unübersichtlichen Datensätzen neue spannende Apps und Webanwendungen entwickelt, und zwar beim OK Festival, also dem Open Knowledge Festival in Berlin. Da könnt ihr euch auch noch anmelden, wenn ihr Bock habt mitzumachen. Wie, was, wann, wo und so, das steht alles in unserem Trackback-Blog, trackback.fritz.de. Und das Allerbeste daran ist, ihr braucht gar nicht irgendwie krasse Programmierer oder Hacker sein, um bei diesem ganzen Spaß mitzumachen. Die hatten wir vor nicht allzu langer Zeit hier bei Trackback schon mal am Wickel, als wir ihr Konzeptalbum zu, ja, Springkräutern vorgestellt haben. Das klingt komisch, ist aber wirklich eine wunderschöne Platte. Und eigentlich ist auch mit diesem Song alles beim Alten geblieben. Zumindest dreht sich immer noch alles um eine Pflanze. Und es ist immer noch Elektropop, nur diesmal ein klein wenig bekannter als das letzte Mal. Und zwar heißt der Song Mary Joanna.
Ich bin heute hier, weil man sich einfach regelmäßig gegen sowas wie Mobbing oder Cybermobbing einsetzen muss. Und gerade wir haben natürlich auch Reichweiten, die wir dafür nutzen müssen. Und man kriegt selber mit, wie krass unter Videos, unter Bildern zum Teil da sich gegenseitig beschimpft wird. Und da muss man einfach dann auch ein Zeichen setzen und sagen, hey, so geht das nicht und was dagegen machen.
Sagt André von den Comedy-YouTubern Ape Crime. Aber nicht nur er, sondern eben noch viele weitere YouTuber wollen mit der Aktion 361 Grad Respekt ein Zeichen gegen Cybermobbing setzen. 361 Grad Respekt, das ist eine Initiative des Vereins Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter. Furchtbarer Name, meint aber nichts anderes, dass die sich gegen Jugendschutz, für Jugendschutz in Online-Medien einsetzen. Und da gibt es noch jemanden Prominentes, der genau dieses Projekt unterstützt.
Hallo Freunde, kleine Ansage, die mir sehr am Herzen liegt. Ich supporte dieses Jahr das Projekt 361 Grad Respekt, der YouTube-Jugendwettbewerb gegen Ausgrenzung. Und getreu unserem Motto Internet, do your thing, könnt ihr das genauso machen.
Genau, ihr kennt ihn alle, LeFloid alias Florian Mund. Der will, dass ihr da auch mitmacht. Und denn das Ganze ist ein Wettbewerb, bei dem ihr euch mit euren Videos auf YouTube auch präsentieren könnt und damit ein Zeichen gegen Cybermobbing setzt und damit auch noch am besten anderen Leuten Mut macht. Warum LeFloid jetzt gerade ausgerechnet bei 361 Grad Respekt sich engagiert, das hat er mir verraten.
Weil Cybermobbing einfach ein Thema ist, woran sich Leute die Zähne ausbeißen, wo Leute gegen Wände rennen und wo viel zu viele Leute immer noch nicht wissen, was hat es damit eigentlich auf sich? Warum kann man eben als Elternteil sich nicht zu Hause hinstellen und sagen, ja, dann geh halt nicht zu diesem Facebook, wenn es dich so stört? Das funktioniert halt nicht. Und ich glaube, da ist halt Aufklären so ein Stück weit und nicht mal jetzt die Generation, die angesprochen wird, also da wirklich mitzumischen, weil die kennen sich aus. Die sind ja diejenigen, die dann auch das kreative Feedback geben, die Videos machen. Sondern ich glaube, die Aufklärung geht so in die Elterngeneration rein. Aber das Aufzeigen von Alternativen, Handlungsalternativen, Hilfeoptionen und so weiter, das ist halt wichtig, was wir dann für unsere Community ein Stück weit mitmachen können.
Das heißt eigentlich, die Aufklärungsarbeit in Anführungszeichen liegt jetzt so ein bisschen in euren Händen, weil die Erwachsenen, die Großen, die haben eigentlich eh keine Ahnung mehr?
Nö, das jetzt nicht unbedingt, aber ich glaube, dass einfach ein bestimmtes Verständnis dafür nicht vorhanden ist oder ein bestimmtes Bewusstsein, weil jetzt, wenn ich in meine Familie gucke, meine Eltern haben auf jeden Fall keinen Facebook-Account und meine Eltern haben auch keinen Twitter-Account und meine Eltern haben auch keinen YouTube-Account. Das heißt, riesige soziale Räume, in die elementare soziale Bindungsstationen für Jugendliche heutzutage sind absolut grauer Brei für die Elterngeneration, aber leider auch genauso eben für Pädagogen, Lehrer an Schulen und so weiter, sind gerne damit komplett überfordert.
Das ist also scheinbar so ein Generationending, dass einfach dieses Thema bislang vernachlässigt worden ist, weil eben unsere Eltern zum Beispiel sich weniger zumindest im Netz rumtreiben. Wie gehen wir jetzt mit diesem Problem um?
Naja, ich will es auch gar nicht so abwälzen, dass Eltern und Lehrer sich damit nicht auskennen und dass das irgendwie eine Schuldfrage ist, die man zu klären hat. Das glaube ich gar nicht. Ich glaube, es ist einfach, dass diese Medienkompetenzentwicklung so extrem explodiert ist in so einem kurzen Zeitraum. Man mag sich mal überlegen, noch vor Jahren hieß es, das Internet macht's eh nicht lange. Heute ist es das meiner Meinung nach wichtigste Medium, das wir überhaupt haben. Und wie man damit umzugehen hat, ist im Prinzip einfach nur ganz breit in die Öffentlichkeit treten, dass so ein Problem existiert, dass sowas nicht was ist, was man auf die leichte Schulter nehmen darf, kann und sollte und wirklich einfach dieses ins Licht rücken, in jeden Augenschlag der Öffentlichkeit, weil dass es Depressionen gibt, dass es Mobbing gibt, dass es Bullying gibt, das ist den Leuten immer bewusst, aber was das in digitaler Form an Unkontrollierbarkeit hat, ich glaube, das wissen nicht viele. Oder das können zumindest nicht viele sich nicht viele vorstellen, was es für Ausmaße annehmen kann.
Du guckst dir jetzt die Ausmaße etwas genauer an. Zumindest bist du jetzt der allererste an der HU, hast du vorhin verraten, also an der Humboldt-Universität hier in Berlin, der sich mit Cybermobbing auseinandersetzt. Wo genau oder worum genau geht es in deiner Arbeit?
Ich bin einer der Ersten, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und bin tatsächlich der Erste, der in der Abschlussarbeit sich mal konsequent und ganz konkret mit Präventionsmöglichkeiten und Interventionsmöglichkeiten in verschiedenen Altersstufen beschäftigt. Und da ist es halt für mich extrem spannend zu sehen, dass man auf unglaublich viel weniger Material zurückgreifen kann, was Quellenarbeit angeht, als würde ich jetzt beispielsweise über, keine Ahnung, Borderline-Syndrom, Asperger oder Depressionen von Rentnern schreiben wollen. Du lachst gerade, du würdest dich wundern, wie viel Material und wie viel Quellen es gibt für Depressionen im Rentenalter. Es ist tatsächlich so. Aber zum Thema Cybermobbing, alter Falter, da kann man sich ganz schön die Zähne dran ausbeißen, da vernünftige und auch zitationsfähige Quellen zu finden. Das ist ein Heidenspaß.
Kannst du mir schon was verraten, inwieweit man sich tatsächlich schützen kann? Oder vielleicht gibt es ja auch einfach Tipps, die du selber nicht unbedingt jetzt wissenschaftlich überprüft hast, aber die du einfach im Alltag auch gerade durch die Community-Arbeit merkst?
Wissenschaftliche Tipps hin oder her. Ich glaube, Alltagstipps sind das Wichtigste, was man irgendwie den Leuten mitgeben kann. Und das ist halt einfach, dass es etwas ist. Man sagt immer, man fühlt sich so komplett alleingelassen am Ende des Tages, wenn man unter Cybermobbing-Attacken leidet. Und da muss man sich aber auch ein bisschen so weit bewusst sein, dass im Internet Millionen und Abermillionen von Menschen unterwegs sind und es sehr naiv wäre, davon auszugehen, dass man mit irgendetwas alleine ist, dass man mit irgendetwas als Betroffener wirklich der Einzige ist. Das ist einfach nicht der Fall. Und das ist schon mal ein erster Schritt dafür, dass man weiß, es muss andere Betroffene geben, es muss Hilfe geben. Warum nimmt man dann nicht die Kraft, die man hat und clustert sich, bündelt sich zusammen? Und deswegen finde ich es halt absolut grandios, dass man hier mit zum Beispiel eben dem Projekt 361 Grad Respekt eine Plattform einfach dafür bietet, weil das ist es, was noch so ein bisschen fehlt. Es fehlen einfach Plattformen dafür, aber grundsätzlich muss ich sagen, ist es ganz wichtig, Cybermobbing im eigenen Umfeld aus so einem Sumpf rauszuholen und das dann auch gerne in der Klasse anzusprechen, gerne den Lehrer direkt damit zu konfrontieren, gerne auch Vertrauenslehrer ins Feld zu nehmen, Geschwister, Freunde, Familie. Wenn man denen das erklärt und gerade das Wichtige ist halt darüber zu reden und wenn nicht jeder mit seinen Eltern darüber reden will, dann ist das total okay. Aber jeder hat einen Freundeskreis, dem er sich anvertrauen kann und sollte und dann ist es ganz wichtig, dass halt auch die Leute dahinter stehen und sagen, nee, pass auf, Kollege, du bist auf gar keinen Fall damit alleine und wir suchen Lösungswege. Und wenn es ganz drastisch und akut wird, gibt es beispielsweise ja auch noch die Internetwache zum Beispiel der Polizei, die sich dann mit akuten Drohungen, die es ja auch in einigen Fällen gibt, auseinandersetzen und so. Und deswegen ist es halt wichtig zu wissen, dass es auf jeden Fall Anlaufstellen gibt. Egal ob jetzt im privaten oder auch schon in etwas professionelleren Umfeld.
Und ihr könnt auch zeigen, dass ihr überhaupt keinen Bock auf Cybermobbing habt. Dazu ladet ihr einfach ein Video in den Channel von 361 Grad Respekt hoch. Ihr habt auch die Möglichkeit, noch an einem Videocamp teilzunehmen, wo euch von professionellen Trainern beigebracht wird, wie ihr euch gegen Cybermobbing stark machen könnt und zwar auch noch mit richtig, richtig guten Videos. Heißt aber auch, ganz, ganz schnell bewerben, denn das Camp in Berlin startet schon am 25. Juli. Alles, was ihr dazu wissen müsst, habe ich euch nochmal ins Blog von unserer Sendung gepackt. trackback.fritz.de ist die Adresse. Die Festivalsaison ist ja schon in vollem Gange, kein Wochenende mehr ohne Live-Musik irgendwo auf riesigen Bühnen. Gerade jetzt geben sich ja gerade die Hip-Hopper ein Stell-Dich-Ein um die Ecke beim Splash-Festival. Wenn ihr das vielleicht lieber so ein bisschen kuscheliger mögt, dann sei euch das erste interaktive Festival vom Netlabel CC Mixter ans Herz gelegt. Da gibt's alle zwei Wochen eine neue Bühne, was nichts anderes ist als eine neue Website mit einem neuen Genre und dazu halt fette, fette, fette CC-Musik, zum Beispiel eben auch die, die ihr gerade eben gehört habt, von Vidian Push Each Other. Und wie gesagt, jede zwei Wochen tolle neue Musik zu entdecken, könnt ihr also immer wieder mal vorbeischauen und stöbern. Und dann gibt's immer wieder zu unterschiedlichsten Genres tolle neue Musik. Und den Link dazu, zu diesem wunderbaren Big Festival, gibt's in unserem Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Es heißt ja immer, der Journalismus, der wäre ja krank, ne? Und gerade im Netz will ja eigentlich keiner mehr irgendwie für Geschichten zahlen. Und dieses ganze Gejammere, das stimmt eigentlich gar nicht mehr so richtig, beziehungsweise nur noch zum Teil kann das eigentlich stimmen. Das haben zumindest die beiden jungen Journalistinnen Steffi Fetz und Lisa Altmaier bewiesen. Die reisen nämlich gerade quer durch die Deutsche Republik, um im Auftrag ihrer Leser Geschichten zu recherchieren. Das heißt, die haben Crowdfunding gestartet, Crowdspondent heißt ihr Projekt, und haben gesagt, hey, gebt uns Geld und gebt uns Themen. Wir machen alles, was ihr wollt, drei Monate lang. Genau das ist jetzt passiert. Vor einer Woche sind sie gestartet. Ich hatte sehr, sehr gerne mit den beiden auch hier gesprochen. Leider sind sie wahrscheinlich gerade in Helgoland irgendwo untergegangen. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall sind die beiden gerade, das kann ich ihrem Blog entnehmen, in Helgoland unterwegs und recherchieren dort an der nächsten Story. Ihr könnt euch das Projekt natürlich trotzdem sehr, sehr gerne mal anschauen, wie die beiden da mit eurem Geld durch die Gegend reisen. Mittlerweile ist sogar eine kleine Fernsehstory draus geworden, die bei 1 Plus läuft. Und wenn ihr also euch den Crowdspondent nochmal ein bisschen genauer anschauen wollt, dann klickt ihr auch nochmal auf unser Blog zur Sendung, trackback.fritz.de, denn da gibt's alle Links, damit ihr die unfassbare, schöne Reisegeschichte der beiden von Lisa und Steffi nochmal nachvollziehen könnt. We'll be right back. Netzmusik von Cachette à Bonlette. Das heißt, es ist Musik, die ihr euch kostenlos aus dem Netz runterziehen könnt. Und den Link dazu bekommt ihr im Blog zur Sendung. Trackback.fritz.de. Und ich habe gute Nachrichten. Es hat sich alles geklärt. Lisa von Crowdspondent ist bei mir am Telefon. Hallo.
Hallo, hallo.
Ich muss mich entschuldigen, du bist nicht in Helgoland untergegangen, wie ich das vorher anmoderiert habe, sondern ich habe mich bei deiner Nummer verwählt. Aber jetzt bist du Gott sei Dank bei mir.
Ja, das stimmt. Da bin ich auch froh drüber.
Sehr, sehr schön. Also, ich wiederhole das Ganze nochmal. Du hast zusammen mit der Steffi Fetz ein Projekt auf die Beine gestellt, das Crowdspondent heißt. Ihr habt euch crowdfunden lassen von euren Lesern oder damals ja noch zukünftigen Lesern und habt gesagt, bewerft uns mit Geld und dann machen wir 3 Monate lang alles, was ihr wollt im Großen und Ganzen. Und habt also nicht selber Geschichten vorgegeben, sondern nur die Geschichten eurer Leser genommen. Ihr wart damit erfolgreich und ja, an welcher Geschichte arbeitet ihr denn jetzt gerade in Helgoland?
Also im Moment schneiden wir beide, wir sind gerade unterwegs, muss ich dazu sagen. Wir sind nämlich als nächste Station in Bautzen. Und im Moment sind wir dabei, unseren Film zu schneiden, also alles, was wir auf Helgoland gedreht haben. Und da haben wir uns damit beschäftigt, wie stark unser Meer verschmutzt ist, also wie viel Plastik die Fische fressen, die da vor der Küste unterwegs sind, und haben uns dann mit einem Biologen getroffen. Steffi durfte auch selbst einen Fisch aufschneiden und ich habe das mitgedreht und jetzt schneiden wir das gerade zusammen.
Okay, die Ideen zu den Themen kommen ja, wie gesagt, nicht von euch, sondern aus der Crowd. Wärst du selber auf die Idee gekommen, auch dort jetzt zum Beispiel hinzufahren und diese Geschichte zu machen?
Nein, auf keinen Fall. Ich wusste überhaupt nichts über das Thema, bevor wir da hingefahren sind. Und ich bin auch immer wieder erstaunt darüber, was für Ideen die Leute, also unsere Leser, haben. Also viele Dinge, von denen habe ich tatsächlich noch nie gehört. Auch unsere nächste Station, wir fahren jetzt zu den Sorben. Und ich hatte keine Ahnung, wer oder was das ist und weiß auch jetzt noch relativ wenig darüber. Und es war auch ein Leser, der gesagt hat, hey, fahrt da mal hin.
Warum überlasst ihr überhaupt die Themen der Crowd? Eigentlich könnte man ja meinen, so Journalisten sollten doch für ihr Thema total brennen. Könnt ihr das dann immer, wenn die ja gar nicht von euch kommen?
Also wir denken uns normalerweise sehr gerne Themen aus, beziehungsweise suchen Themen, aber tatsächlich war das erstmal so als Experiment gedacht. Wir wollten mal gucken, was die Leser so für Ideen haben, und mittlerweile sind wir total froh, weil das wirklich sehr, sehr vielfältig ist. Also ich glaube, man selbst hat dann doch irgendwie so einen eingeschränkten Blick auf die Welt. Und wenn Leute von außen kommen, die können dir nochmal ganz neue Inspirationen geben. Und genau das passiert bei uns auch eigentlich permanent.
Es gab ja nicht nur Inspiration, es gab ja vor allen Dingen auch Geld. Ihr wolltet 4.000 Euro haben, ihr habt über 5.000 bekommen. Trotzdem ist das ja für 2 Leute, für 3 Monate plus Rumreisen eigentlich ziemlich wenig Geld. Warum habt ihr die Funding-Summe so niedrig angesetzt?
Also wir hatten das ja vorher noch nie gemacht und wir hatten, glaube ich, auch ein bisschen Schiss. Wir wussten nicht, ob es funktionieren würde und waren deswegen ein bisschen vorsichtiger. Und außerdem, also wir waren letztes Jahr schon zusammen in Brasilien mit demselben Projekt, damals aber Stipendien finanziert. Und diesmal wollten wir Crowdfunding ausprobieren. Und es war aber von Anfang an klar, dass wir auch Texte oder Filme verkaufen werden an andere Medien. Und das machen wir auch diesmal. Deswegen war das Crowdfunding, das Geld ermöglicht uns, überhaupt diese Recherchereise zu machen. Aber wir müssen halt zusehen, dass wir noch anderweitig Geld verdienen, um uns was zu essen und zu trinken zu kaufen.
Das ermöglicht euch ja unter anderem 1plus. Die bringen ja eure Filme tatsächlich als kleine Serie. Trotzdem wolltet ihr total unabhängig eben von irgendwelchen Redaktionen sein. Funktioniert das denn überhaupt noch?
Also das ist uns super wichtig, dass es funktioniert. Also wir nehmen auch keine Aufträge von Medien an, die sagen, hey, mach doch mal, recherchiert doch mal dazu oder dazu. Da haben wir überhaupt keine Lust drauf. Das würde das Projekt auch komplett sprengen. Aber tatsächlich sind wir dabei 1plus sehr, sehr frei. Also die kaufen wirklich die Filme, die wir sowieso für unsere Seite produzieren, wie wir letztes Jahr auch schon Filme für die Seite produziert haben, einfach auf. Das heißt, das ist quasi ein Weiterverkauf und keine Auftragsproduktion. Also wir sind da immer noch die redaktionellen Chefs, wir und die Crowd.
Und was erwartet uns in den nächsten 3 Monaten noch, worauf du dich vielleicht ganz besonders freust?
Also tatsächlich kann ich noch gar nicht so weit nach vorne gucken, weil wir auch immer noch nach Themen suchen und das immer sehr, sehr spontan
das
entscheiden.
Heißt, also, es dürfen immer noch Ideen eingeschickt werden zu euch?
Ja, alle, die gerade zuhören, können uns gerne noch mit Ideen und auch mit Ortsvorschlägen bombardieren.
Und auch mit Geld?
Mit Geld, ja, also wir sind... Das Crowdfunding ist vorbei. Wir haben einen Flatter-Button auf der Seite, der auch gerne benutzt werden darf. Aber wir haben jetzt im Moment keine große Geldsammelaktion mehr am Laufen.
Genau. Okay, Lisa, dann drücke ich euch die Daumen, dass die nächsten 3 Monate weiterhin super laufen und dass ihr euch weiterhin zu essen und zu trinken kaufen könnt, damit wir weiterhin wunderbare Geschichten von euch bei Crowdspondent lesen und schauen können.
Ja, das hoffe ich auch. Vielen Dank.
Lisa, vielen, vielen Dank.
Tschüss.
Ciao.
Fritz Trackpick. Blogger privat.
Bei Blogger privat stellen wir euch jede Woche einen Blogger und eben seinen Blog vor. Manchmal ist es auch ein Podcaster, manchmal ist es auch ein Vlogger. Wie auch immer, auf jeden Fall lassen wir uns immer den Blogger privat in dieser Woche von dem Blogger privat der Vorwoche vorstellen. Und letzte Woche war hier Bloggerin privat Susanne Mierau mit ihrem Blog Geborgen wachsen. Und eigentlich hätte sie als ersten Wunsch gerne die Lucy Höhler von Kleiner 3 gehabt. Kleiner 3 hatten wir hier aber schon mal. Macht überhaupt nichts, denn sie hat uns noch ein zweites, weiteres tolles Blog empfohlen.
Die Anja von Guten Eltern mit ihrem schönen Blog, die auch Hebamme ist, und das ist auch sehr spannend.
Und deswegen ist sie jetzt bei mir am Telefon. Hallo Anja.
Hallo.
Wie ist es denn jetzt eigentlich mit dem Kinderkriegen und dem Kinderhaben? So steht es ja auch auf deinem Blog als Titel. Welche Ammenmärchen über Kinderkriegen und so begegnen dir denn tatsächlich besonders häufig?
Das beginnt ja letztendlich schon in der Schwangerschaft. Also das alles, was so, sag ich mal, die Werbeindustrie suggeriert, ist ja die glückliche, strahlende, gut aussehende Schwangere. Wer selbst schwanger war oder auch alle, die in dem Bereich arbeiten, wissen, dass das natürlich immer nicht so ist und dass es für Frauen auch oft heißt, kürzer zu treten, zurückzutreten, vielleicht im Job nicht mehr so leistungsfähig zu sein. Also da fängt das schon an. Das erstreckt sich ja über die Geburt, wo auch oft ja keine realistische Abbildung gezeigt wird und natürlich dann einfach wirklich so, ich nenne es mal so ein bisschen dieser Erstelternschock, also dass einfach ganz andere Erwartungen da sind. Das Kind bereichert jetzt unser eh schon vollgepacktes und erfülltes Leben und Eltern sind dann oft erstaunt, dass das Kind einfach erstmal das Leben komplett auf den Kopf stellt.
Ist das auch der Grund, warum du dich entschieden hast, darüber zu bloggen, oder gab es da noch einen anderen Antrieb, oder war es tatsächlich so, oh Gott, ich kriege immer wieder mit, Eltern sind dann doch irgendwie erstmal so ein Stück weit überfordert?
Ja, also das war wirklich, es war eine sehr spontane Aktion mit dem Blog, also wirklich so ungefähr innerhalb von 4 Tagen machen wir das jetzt mal, weil ich glaube, ausschlaggebend war auch, dass ich über irgendeinen Blog oder einen von diesen vielen, sage ich mal, schönen Blogs gestolpert bin, die da mit tollen Bildern, schöne Kinderfotos, der liebevoll ausgestaltete Kindergeburtstag und die einfach so ein Bild vermitteln, dass alles sehr rosig, sehr schön ist. Ich gucke mir sowas gerne an, das entspannt ja auch irgendwie, weiß aber auch selbst als Mutter von 3 Kindern, dass es einfach oft ganz anders aussieht. Und verbringe auch ganz viel Zeit bei den Eltern in der Arbeit, immer wieder zu erklären, dieses Chaos bei euch jetzt, das Chaos im Kopf, das Chaos in der Wohnung, dass das völlig normal ist. Und ich dachte, es ist einfach ganz gut, das, was ich seit Jahren eigentlich immer wieder sage, erzähle und die Eltern damit beruhige, einfach das auch mal zu verschriftlichen und dass jetzt nicht nur die betreuten Eltern da Zugang zu haben.
Doch mal weg jetzt von den ganzen Eltern, eigentlich zu deinem Beruf der Hebamme hin, war ja ein durchaus präsentes Thema so in den letzten Wochen und Monaten, auch in den Medien. Es gab ja einen großen Streit unter anderem um die Versorgung auch von Hebammen. Was bedeutet das für sich persönlich?
Für mich persönlich auch eigentlich in den, das Thema ist schon viel, viel länger präsent für uns Hebammen. Also wir kämpfen schon seit ich mit dem Job angefangen habe, verschlechtern sich die Bedingungen. Aber jetzt ist es halt wirklich im letzten Jahr kann man sagen, so sehr präsent geworden. Und für mich ist es immer wieder wirklich ein Überlegen, mache ich weiter oder gehe ich andere Wege? Und es ist mittlerweile auch schon so, dass ich eigentlich die eigentliche Hebammenarbeit auch querfinanziere durch andere Sachen. Also ich mache Fort-Weiterbildung oder schreibe Fachartikel oder habe jetzt ein Beikos Buch geschrieben, also auch einfach ganz andere Projekte, die so ein bisschen auch ermöglichen, ja, dass ich die Hebammenarbeit weitermachen kann.
Das heißt, du magst eigentlich schon total gerne, was du machst, aber eigentlich so richtig leben davon könntest du gar nicht mehr?
Nee, definitiv nicht. Also beziehungsweise ich habe, als wir noch keine Kinder hatten, da war es natürlich irgendwie möglich, irgendwie auch 60 Stunden die Woche zu arbeiten. Da ist das alles noch irgendwie machbar. Mit den Kindern ist es schon so, dass man auch gucken muss, okay, die Zeit, in der ich arbeiten gehe, dass da auch ja irgendwas erlöst bei wird. Und im Moment ist es einfach so mit diesen hohen Haftpflichtprämien und diversen anderen Dingen, die da so im Argen liegen, dass man gerade wenn man das zum Beispiel auch in Teilzeit macht, wirklich mehr oder weniger obendrauf bezahlt.
Du schreibst ja auch darüber, dass es zu wenig Hebammen geben würde. Wahrscheinlich genau aus den Gründen, die du jetzt auch gerade eben irgendwie erzählt hast. Du musst ständig sogar junge Familien ablehnen, die eigentlich gerne eine Betreuung durch eine Hebamme hätten. Warum ist es eigentlich so wichtig, dass junge Väter und Mütter eine Hebamme an der Seite haben?
Also es ist ja so, dass wir so ein bisschen, also wir haben schon eine sehr gute Versorgungslage der Schwangeren, aber auch durch diese Überversorgung, also durch sehr viele Untersuchungen haben wir einfach heute mit Schwangeren zu tun, die wesentlich verängstigter sind. Also es ist so ein Punkt, dass irgendwie die Hebamme auch, also gerade in der Schwangerschaft so ein bisschen diesen Part erfüllt, die Eltern wieder so ein bisschen auf den Boden zu bringen mit ihrer ganzen Angst und Panik und einfach so ein bisschen auch wieder hilft, einfach guter Hoffnung zu sein. Und dann ist es einfach so, dass gerade im Wochenbett, also nach der Geburt, es einfach auch so ist, dass vielen Eltern oft die Vorbilder fehlen. Also ich habe ganz viele Familien, die halten mit ihrem ersten Baby zum allerersten Mal wirklich ein Kind auf dem Arm, weil es einfach nicht mehr diese Großfamilien gibt oder wir bekommen einfach generell weniger Kinder im Freundeskreis, ist man vielleicht die Ersten. Und das ist ja wirklich einfach eine große Aufgabe gleich mit einer enorm großen Verantwortung und da einfach die Eltern auf dem Weg so ein bisschen zu begleiten, zu stärken. Auch bei kleineren Problemen kann man einfach wirklich gut und schnell Abhilfe schaffen. Da muss nicht dann gleich in die Klinik gefahren werden oder zum Arzt. Und das macht eigentlich die Hebammenarbeit so wichtig.
Also für alle, die das bislang nicht gewusst haben, weil sie noch keine Kinder haben, jetzt wisst ihr, warum Hebammen so wichtig seid. Alle anderen wissen es wahrscheinlich eh. Vielleicht führt es dazu, dass ihr noch ein bisschen mehr Unterstützung bekommt. Anja, wir kommen damit jetzt zur Kurzfragerunde. Der oder das Blog?
Ich muss gestehen, beides. Ich erwisch mich immer, dass ich beides sage.
Kaffee oder Tee?
Mehr Kaffee.
Welches soziale Netzwerk nutzt du am meisten?
Facebook.
Windows, Linux oder OS 10?
OS 10.
Hardcore oder Casual Gamer?
Casual.
Verschlüsselt oder unverschlüsselt?
Unverschlüsselt.
Freiheit oder Sicherheit?
Freiheit.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Blog-Einträge später nochmal liest?
Ist immer noch so.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Was geht als erstes auf? Keine Ahnung, spontan gerade.
Was ist das nächste Blog oder ein Podcast oder gerne auch ein YouTube-Channel, was wir in der nächsten Woche hier vorstellen müssen?
Die Frage fiel mir total schwer, weil ich gemerkt habe, dass ich eigentlich nichts durchgehend, sondern ganz viel, aber auch immer häppchenweise lese. Und deswegen habe ich jetzt aber einen Blog, was noch nicht so lange gibt, wo ich jetzt aber tatsächlich auch alle Beiträge gelesen habe. Das ist von Mareike Kaiser, das Blog Kaiserinnenreich. Es ist auch wie ein Elternblog, aber Mareike berichtet über ihr Leben zwischen Kita und Krankenhaus. Sie hat zwei Kinder, wovon ihre erste Tochter einen Chromosomenfehler hat und mehrfach behindert dadurch ist. Und sie berichtet sehr ehrlich, aber auch hoffnungsvoll, offen aus ihrem Alltag. Und ich könnte mir vorstellen, wenn ihr Mareike nehmt, die hat auch einfach großes Musikwissen und so weiter, dass ihr dann vielleicht auch mal wieder von den Elternblogs wegkommt.
Okay, aber angenommen, die Mareike kann nicht oder will vielleicht auch nicht, gibt es einen zweiten Vorschlag?
Das wäre auch ein bisschen themenverwandt, Yoga-Mama. Das ist eine Juristin, die über rechtsrelevante Dinge, zwar schon viel im Kontext Eltern und Kinder schreibt, aber auch so Dinge, wie viel darf ich bei meinen eBay-Beschreibungen lügen, wie ist es mit Erbrecht? Und die schreibt es wirklich sehr nett und sehr unterhaltsam, sodass man irgendwie diese trockenen Themen versteht und aber auch gerne liest.
Okay, dann bin ich mal gespannt, wen wir in der nächsten Woche hören werden. Ansonsten habe ich vielleicht noch eine Frage vergessen, dir zu stellen.
Ich hoffe nicht.
Sehr gut, Anja. Dann war das nämlich ein rundes Interview und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir.
Ja, ich bedanke mich auch.
Vielen Mach's Dank. Gut. Ciao.
Alles klar, ciao. Hey, you people in the city!
Ich hab mein Mädchen im Arm, droppe den Beat und mein Sound fließt bald durch die Republik. Ich liefere den Sound für Mama Berlin, wir sind der Grund, weshalb wir die Leute herziehen. Keiner eurer Maskenrapper, kein Affenrapper, kein Kassenbester oder Banger mit dem Taschenmesser. Kein Spiel, nur Jacks, kalter Schweiß, achtfache Show, halber Preis. Komm einfach mit, enjoy and relax, nimm deine Bags und dann tanz für den Sex. Tanze den Funk, den Rap und den Jazz und dann komm in den Stammer Tribe Called Quest.
Yeah.
Schalte Facebook mal aus, kleide dich fein und dann geh doch mal raus. Schick, schick, alles dreht sich um Frauen. Kannst dich ruhig trauen, dir selbst zu vertrauen. Spiel ich mit dem Rap, fragen sie mich. Wäre Rap im Spiel, hätte ich grad die Karten gemischt. Deinen grauen Tag mit etwas Farbe erfrischt und dir das weiße Puder von deiner Nase gewischt. Rapper sind verkrampft wie mein Schwanz. Predigen Gold, labern von Kampf. Aber falls du nur eine Umarmung brauchst, ja, dann breite doch einfach die Arme aus. Hey! Der letzten Besten, diesen Kräfte messen, die mit Texten flashen, um die Liebe in diesem Stress zu retten, vergiss den kleinen Kram. Hier ist der Beat, wo man Mensch sein kann. Also laber mal da mal kein Drama, denn ich bewahre das Karma, sprich Abracadabra und spucke nur Lava, du Sucker.
You're talking to me, Kappe.
Bin allergisch gegen die Industry. Sie pushen wenig Kunst, kreieren Hypes, jagen Downloader, getrieben vom Geiz. Überall wird Sex, macht Geld propagiert und ich merke, wie ich mich darin schon selber verliere. Leute rennen vorbei, YOLO. Aber dieser Schwanz schmeckt nicht nach Schoko. Yo, komm mal klar, hier ist mein kleiner Kommentar. Kein Star, sondern Bar, meist sonderbar, besonders da. Ich ungeduldig, unbesonnen war. Gutes leider zu oft in die Tonne trat. Doch mit etwas Liebe geht es besser, wunderbar. Breche deine hohlen Idole und deine dämlichen Stars. Habe den Reichtum, den man auf keinen Konto spart, man erkennt, wenn man lange genug in die Sonne starrt.
There is a pleasure in the pathless woods. There is a rapture on the lonely shore. There is society where none intrudes by the deep sea and music in its roar.
Genau das will Christoph Schrag auch machen, und zwar morgen ab 17 Uhr bei Unsigned, der Show für Bands ohne Plattenvertrag. Da wird er diesen Song, der da diesen wunderbaren Titel trägt, 31 Gigabyte frisch gepresster Orangensaft, nochmal spielen. Der kommt von, du weißt schon wer. Und ich habe jetzt nicht irgendwie keine Ahnung, wie der Künstler heißt, sondern der heißt tatsächlich Du weißt schon wer. Wahrscheinlich in Anlehnung an Harry Potter beziehungsweise Lord Voldemort. Und da ist es ja so, dass nur Harry Potter sich eben traut, ihn so auszusprechen oder anzusprechen. Und sonst sagt jeder immer nur Du weißt schon wer. Also mal schauen, ob Christoph Schrag es morgen schaffen wird bei Unsigned. Vielleicht dem krassen Du weißt schon wer Rapper seinen echten Namen zu entlocken. Vielleicht hat er ja auch irgendeinen ganz krassen anderen Namen und heißt gar nicht, du weißt schon wer. Ihr werdet es auf jeden Fall morgen herausfinden. Von 17 bis 20 Uhr bei Unsigned, der Show für Bands ohne Plattenvertrag. Und Trackback ist damit leider auch schon wieder am Ende angekommen, macht aber überhaupt nichts, denn wir hören uns natürlich auch in der nächsten Woche hier wieder. Und ganz besonders hören wir uns sogar schon morgen wieder, und zwar nach Unsigned, denn da ist das große Fußball-Spezial. Wir werden 4 Stunden lang hier bei Fritz uns nur mit Fußball und dem Finale und hoffentlich dem Sieg von unseren Jungs beschäftigen. Ich freue mich da drauf und bis dahin... ja, sehen wir uns im Netz und hören uns im Radio. Und ich sage tschüss mit einer allerletzten Netzmusik. Macht's gut.
Fritz.
Und das hört man.